Heute zu Gast der Fußballstar und Unternehmer Marco Reus.
Ich sehe es auch immer in Dortmund. Es ist immer brutal schade zu sehen, dass wir unglaublich gute Spieler verpflichten, junge Spieler. Sie haben halt den Traum, leider gerne woanders spielen zu wollen, nach 2, 3, 4 Jahren vielleicht, und sich dort einfach weiterzuentwickeln. Weil man immer das Gefühl hat, okay, jetzt könnte man eine Mannschaft aufbauen, und dann in 1, 2 Jahren zerbricht die Mannschaft wieder, weil 2, 3 gute Spieler einfach gehen. Und wenn man einfach guckt, welche Spieler wir wirklich in den letzten Jahren einfach hatten, damit würden wir, glaube ich, wenn die so zusammengeblieben wären, würden wir, glaube ich, einiges rasieren in Europa.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis: Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern, oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. So, und zwar hatten wir doch vor ein paar Tagen unsere TikTok-Challenge gestartet, inspiriert von dem Sam Pound, dem Podcast, den ich da mit dem Philipp Glückler gemacht habe. Konnte man ja alles in der Folge mit Knossi am Ende hören. Jedenfalls hat das so gut funktioniert, dass sehr viele Menschen TikTok-Accounts gestartet haben und dann den Hashtag OMR-Cuts benutzt haben, die besten Cutouts aus unseren Podcasts, Videopodcasts. Wir haben ja auch ganz viel Material zu dem Podcast hier bei YouTube genommen haben, verwendet haben und teilweise da 100.000 oder Millionen Aufrufe auf TikTok mit erzeugt haben. Sozusagen für uns, man hat das auch gemerkt, der OMR-Podcast ist in den Charts dann richtig gut nach oben geschossen. Wir haben da ganz viele neue Hörer gefunden, denke ich, die über TikTok gesehen haben, dass es uns gibt, die diese Gesprächsfetzen gesehen haben und dann offenbar entschieden haben, jetzt höre ich aber den ganzen Podcast. Also mega, mega Arbeit von ganz vielen Menschen hinter den Accounts. Die Accounts heißen meistens nicht wie Menschen, sondern irgendwie OMR irgendwas. Also unsere Marke wurde da auch benutzt, unser Logo. War alles so nicht ganz geplant, aber ist am Ende auch egal. Aber es hat seinen Zweck mehr als erfüllt. Ich bin allen dankbar, die mitgemacht haben, natürlich. Und selbstverständlich haben auch einige gewonnen und bekommen, denn jetzt die 5.000 Euro, die wir versprochen haben. Insgesamt zahlen wir 20.000 Euro aus, also 4-mal 5.000 Euro. Wir melden uns direkt bei den Verantwortlichen für die Accounts, also wir schicken denen eine DM und werden dann entsprechend auch posten und veröffentlichen, wer es ist, dass wir auch wirklich glaubwürdig und authentisch sagen, hey, wir haben das Geld ausbezahlt. Nicht nach dem Motto, irgendwie, wir erzählen das einfach nur, sondern wir werden das ausbezahlen an die jeweiligen Accounts, die uns da am besten gefallen haben, die auch die größten Reichweiten erzeugt haben. Also verlasst euch drauf, das geht raus. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ihr könnt es jetzt auch wieder sein lassen. Meine Kollegen im Social Media Team wären froh, wenn unsere eigene Marke wieder sichtbarer würde und nicht mehr die ganzen Accounts, die da erzeugt wurden. Also vielen, vielen Dank. Natürlich habe ich mich als Fußballfan gefreut auf den Podcast mit Marco Reus, aber es ging halt nicht um Fußball vornehmlich, sondern vor allen Dingen um sein Business. Er ist seit 2 Jahren Unternehmer, hat da angefangen, eine Getränkemarke zu gründen oder zu bauen, die jetzt seit einigen Wochen im Handel ist. Das Unternehmen heißt Repeat, er macht das mit Partnern. Warum Getränke, was da das Ziel ist, wie viel Geld er da investiert hat, alles haben wir besprochen. Auch die Anekdote, wie er das selber gepitcht hat bei Rewe und bei Edeka. Hier in Hamburg teilweise einen alten Sportkollegen oder Sportbekannten überzeugt er, dass in dessen Rewe-Läden uns verkaufen. Also viel Getränke- und Lebensmittelbusiness drin, aber natürlich auch ein bisschen Sportbusiness aus der Perspektive eines Aktiven. Ich konnte es natürlich nicht lassen, ein paar Sportfanfragen zu stellen. Dazu ein paar Führungsprinzipien von Jürgen Klopp und die Antwort auf die Frage, warum er eigentlich lieber Premier League guckt als Bundesliga. Auf geht's ins Gespräch mit Marco Reus. Marco Reus, moin Marco.
Ja, moin. Grüß dich.
Muss man so sagen, ne? Also Kapitän, also vor allem Leistungssportler, aber mittlerweile auch zwei weitere Disziplinen. Du hast einen der größten deutschen Social-Media-Accounts überhaupt. Also wirklich, wir reden auch Pamela Reif und alles.
Ja, ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht als Influencer, muss ich jetzt wirklich sagen. Ja. Aber wenn du das sagst, dann freut es mich natürlich. Werde aber wahrscheinlich in meiner weiteren Laufbahn jetzt kein großer Influencer werden.
Aber wie erklärst du das? Also ich meine, jetzt mal um da reinzustarten, es ist ja schon erstaunlich. Die beiden größeren Accounts als deiner von deutschen Fußballern hat Toni Kroos und Mesut Özil. Und da ist es halt irgendwie logisch, weil die spielen halt im Ausland. Dann haben die halt spanische Fans, deutsche Fans oder türkische Fans, englische Fans sogar dabei. Bei dir, du spielst jetzt ja sozusagen in Anführungsstrichen nur in Dortmund. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie noch andere Fangruppen so. Trotzdem viel größer als andere. Woher kommst du?
Ich weiß nicht. Also Dortmund ist schon ein großer Verein und ich glaube, dass wir schon weltweit viele Fans haben. Klar, ich glaube jetzt bei Real Madrid haben sie wahrscheinlich noch größere Fans weltweit. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin ja gar nicht so krass wirklich aktiv so bei Instagram. Klar poste ich ab und zu mal Fotos, aber sehr, sehr selten Privatfotos. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, muss ich ehrlich sagen. Also überrascht mich ab und zu doch schon mal selber. Aber freut mich natürlich, dass man über die Jahre so eine Fanbase, sag ich mal, aufgebaut hat.
Aber du machst nichts sozusagen Werbliches. Ich meine, es gibt ja bei den ganzen großen US-Superstars, die haben dann irgendwie das Geld, das sie von den Vereinen bekommen. Und dann haben sie auch nebenher Deals mit Sportartikelfirmen, mit irgendwelchen, also ich meine, die machen ja nebenher eine ganze Reihe von Sachen. Jetzt bei dir gibt es jetzt ein Startup, sprechen wir gleich drüber, aber gibt es noch sozusagen große Partnerschaften nebenher, dass du sagst, okay, ich habe noch einen Deal mit Boss oder mit irgendwem?
Nee, ehrlich gesagt zurzeit nicht so. Es war in der Vergangenheit war es mal ein bisschen mehr. Das ist dabei jetzt eigentlich so ein bisschen geblieben. Am Anfang habe ich es mir so ein bisschen immer ausgesucht, weil man natürlich guckt, okay, in welchen Bereichen man gerne auch zu sehen sein möchte, was man einfach cool findet. Aber mittlerweile bin ich auch 33 und da kann man sich nicht mehr so aussuchen, wo man gerne hin möchte. Bin da aber natürlich relativ offen und wenn da irgendwann mal wieder was dazukommt, dann bin ich da auch offen gegenüber. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt machen muss oder machen möchte.
Ist denn das so, dass du das sozusagen auch für nach deiner Karriere irgendwie schon dir Gedanken machst? Also mit 33 ist ja sozusagen Fußball Profi-Alter zumindest irgendwie absehbar. Machst du da zu Gedanken drüber? Also nach dem Motto, wie lange geht's eigentlich noch und was mache ich dann und so?
Was soll das jetzt heißen? Dass ich nur ein, zwei Jahre habe oder was?
I don't know. Also du könntest ja noch irgendwie in 4, 5 Jahren wahrscheinlich irgendwo in Katar oder in den USA spielen oder sowas.
Natürlich macht man sich seine Gedanken, ist ja ganz normal. Also der Prozess hat schon längst stattgefunden. Auch ich glaube, wenn man so Anfang 30, wenn man die 30 so betritt, dann ist das auch für einen Fußballer so eine magische Zahl in meinen Augen. Und da macht man sich natürlich Gedanken, okay, was willst du nach der Karriere machen? Und das ist bei mir natürlich dasselbe. Und jetzt mit dem Repeat, was wir da aufgebaut haben, ist der erste Schritt für mich auch nach der Karriere einfach anderweitig aufgestellt zu sein, auch einfach was anderes kennenzulernen außerhalb vom Fußball. Und ich glaube, da stehen so viele Türen offen.
Dann lass uns mal über Repeat sprechen. Das ist sozusagen das erste Startup oder die erste sozusagen Beteiligung, der erste Business-Deal, mit dem du jetzt in Erscheinung trittst. Ich meine, es gibt ja bei dir in der Generation mittlerweile einige Spieler oder Profis, die Investments gemacht haben. Und bei dir ist jetzt, glaube ich, das erste, wo man so ein bisschen deinen Namen verbindet.
Ja, absolut. Es fing eigentlich an, dass ich mir schon länger Gedanken gemacht habe. Klar, wenn du aus dem Sport kommst, trinkst du jeden Tag Wasser, nimmst jeden Tag gesunde Getränke zu dir. Aber es hat mir so ein bisschen einfach etwas gefehlt, was man gleichzeitig mit Geschmack, mit gutem Geschmack verbindet und gleichzeitig dann auch mit einer Funktion, wo du einfach Vitamine zu dir nimmst und wo du einfach das Gefühl hast, okay, sowas kannst du auch außerhalb des Sports nehmen, im Büro oder auf, wenn du irgendwo unterwegs bist, kannst du jederzeit die Getränke zu dir nehmen. Und ja, dann sind wir irgendwie, oder ich bin dann auf die Idee gekommen, einfach mit meinem Umfeld darüber einfach zu sprechen, was wir für Möglichkeiten haben. Und ja, es war ein sehr, sehr langer Prozess. Waren jetzt über 2 Jahre, die wir investiert haben.
Okay, wow.
Ja, also die meisten Leute, glaube ich, denken, das geht innerhalb von Wochen, vielleicht 1-2 Monaten. Aber ich bin schon so ein Typ, der, wenn er sich was im Kopf setzt, der das dann auch wirklich richtig gut machen möchte und professionell auch, ja, ein professionelles Team auch braucht, mit Erfahrungen, mit Leuten, die sich damit auch auskennen, weil ich als Laie habe davon natürlich keine Ahnung, wie man sowas aufbaut und was man dafür alles braucht. Von daher ist es einfach wichtig, dass du auch ein gutes Team um dich herum hast. Und dann hat es einfach 2 Jahre gedauert mit 15 Tasting-Runden, sag ich mal, die perfekten Geschmäcker zu treffen. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil du in neue Bereiche reinkommst, die du gar nicht kennst. Und ja, am Ende sind wir jetzt endlich auf dem Markt.
Aber also am Ende geht es um ein Getränk, also es ist ein Sportgetränk oder ne, das heißt Repeat bei Marco Reus. Wie kam es denn dazu? Also ich meine, du machst es jetzt ja offensichtlich nicht komplett operativ alles selber, sondern du bist ja nach wie vor, sagen wir mit Profifußball sehr gut beschäftigt. Das heißt, irgendwie hast du Leute gefunden, die das für dich machen, die das herstellen, die das ja auch vermarkten, abrechnen, Buchhaltung, alles gehört dazu. Wer macht das und wie steht ihr zueinander?
Einfach mein näheres Umfeld, mein Berater. Meine Frau ist auch ein bisschen drin als externe Beraterin. Mhm. Und dann noch mit dem Ole Schaumberg, der einfach sich darin auskennt, was mit Lebensmitteln betrifft, wie man sowas zusammenstellt, was man beachten muss. Und da haben wir einfach ein gutes Team jetzt gerade aufgestellt.
Und sag mal, am Ende ist es eine Firma, die dir wahrscheinlich jetzt zu Großteilen gehört und dann, wie das immer so ist bei Startups, in kleineren Teilen dann halt deinen Partnern.
Ja, genau.
Und also das heißt, du könntest dir auch vorstellen, eines Tages dann sagen, okay, wenn das immer größer wird, dann steigst du da wirklich auch Vollzeit ein und machst da irgendwie Vertrieb, sprichst irgendwie international mit irgendwelchen Handelsketten, was man so macht.
Ja, also das ist jetzt kein Projekt, wo ich sage, das dauert jetzt nur ein Jahr oder ein halbes Jahr und wir wollen einfach nur verkaufen, sondern das ist einfach ein Projekt, was wir weiterführen wollen, was wir aufbauen wollen, wo wir verschiedene andere Sorten auch rausbringen wollen demnächst.
War das so, dass, oder wenn man jetzt gerade so in Deutschland sich mit Unternehmen und Startups und sowas beschäftigt, dann fällt einem auf, dass es gerade im Bereich so Food ja, sehr viel neue Sachen gibt seit ein paar Jahren. Also es gibt so Ankerkraut, Gewürze, hast du vielleicht gesehen. Es gibt Oatly, also diese Hafermilch. Es gibt vor kurzem auch hier im Podcast Y-Food, so, ne, so Essen, was man quasi trinken kann. Da gibt es ganz viele Sachen, die auf einmal groß werden, richtig groß werden in diesem Sektor, in diesem Food-Sektor. War das auch so die Idee, Mensch, das ist ein Sektor, der spannend sein könnte, weil da gerade so viel passiert? Oder war das für dich wirklich rein aus der Produktlogik, ich brauche ein Getränk, scheißegal, was da noch so ist, ich will ein Getränk machen?
Ja, also war einfach wirklich der Gedanke, ich will das unbedingt machen. Und dann ist es einfach wichtig, dass du natürlich Leute um dich herum hast, die davon natürlich auch Ahnung haben, weil ich weiß nicht, wie man sowas aufbaut, was da alles dazugehört. Und wir haben uns da wirklich lange, lange Gedanken gemacht, bevor wir überhaupt mal eine erste Tasting-Runde gemacht haben. Aber ja, am Ende sind wir jetzt seit gut einer Woche draußen. Und es ist schon komisch, sein eigenes Getränk, muss ich sagen, im Laden zu sehen und zu finden.
Welchen Läden gibt es überall? Also sag mal ein paar, gibt es bei Rewe, gibt es bei Edeka, wo gibt es überall?
Über Rewe, Wasgau, Familia, Trinkgut, Globus, Edeka, das sind okay. So.
Und warst du doch teilweise selber involviert? Also wenn du dann irgendwie so ein erster Termin bei Edeka zum Kennenlernen, hast du dann gesagt, okay, dann muss ich mit? Oder haben dann deine Kollegen gesagt, Mensch Marco, da musst du mitkommen, dann kriegen wir den Termin? Oder wie
läuft das? Ja, wir haben viele Gespräche gehabt. Beim Rewe waren wir hier in Dortmund quasi im Vorstellungsgespräch. Okay. Ja, ist man natürlich alles nicht gewohnt und ist natürlich auch alles dann neu für einen, aber es war unheimlich interessant, weil man einfach neue Leute auch kennenlernt und deren Sichtweisen und wie sie arbeiten, einfach anders als vielleicht im Sportbereich, obwohl es auch natürlich auch um Verkaufen geht und um Einkauf. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, dabei zu sein und die einzelnen Schritte einfach mitzuerleben.
Aber es ist jetzt auch national im Handel. Also wir reden jetzt nicht nur von Dortmund oder von Westdeutschland, sondern es ist jetzt irgendwie in Hamburg hier bei uns oder irgendwo in München kann man verkaufen.
Genau. Das ist so, jetzt nach und nach kommen die Getränke überall an.
Auch in Gelsenkirchen bei Marco Reus gibt es das auch.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, da wird es am besten verkauft werden, habe ich das Gefühl.
Ja, wahrscheinlich. Okay. Und aber wie musst du dir denn vorstellen? Also du läufst dann da sozusagen beim Rewe oder beim Edeka in so einen Termin rein und dann staunen erstmal alle, dass irgendwie der leibhaftige Marco Reus dann auf einmal im Konferenzraum steht und erzählt, dass sie demnächst dieses Getränke listen sollen?
Ja, so ähnlich. Also so würde ich schon beschreiben. Natürlich hat man sich gekannt. Ich meine, Rewe ist auch ein Partner von Borussia Dortmund. Aber natürlich ist es was anderes, wenn du selber für dein eigenes Getränk, sag ich mal, werben möchtest und da einfach die Vorteile aufzählen möchtest, denen gegenüber.
Und wann sozusagen gibt es die ersten Zahlen, wo du weißt, wie hat sich's verkauft? Weil ich meine, am Ende ist es ja so, wenn man es in Handel gibt, dann kriegt man ja nicht sofort ein Feedback, sondern irgendwann stelle ich mir vor, wartet ihr jetzt alle ganz neugierig, wie sind die Abverkaufszahlen, wie zufrieden ist am Ende Rewe oder ist Edeka? Weil ich meine, die kaufen jetzt von euch ja und der hoffen, dass sie es dann selber weiterverkaufen können, aber das müssen die erstmal sehen.
Ja, genau. Also ich denke mal so in den nächsten 1, maximal 2 Wochen, denke ich, werden wir so die ersten Zahlen bekommen, wie es ausschaut, wie es angekommen ist. Ich meine, wir sind jetzt noch gar nicht überall gerade drin, sondern es kommt jetzt wirklich, letzte Woche hat es angefangen und jetzt diese Woche geht es weiter. Ich glaube, in den nächsten 1, 2 Wochen werden wir so die ersten Zahlen bekommen. Wir sind ja jetzt vorne mit den Displays. Wenn du in den Supermarkt reingehst, zum Beispiel bei Hamburg, in Hamburg mit Stani, war ich ja da. Richtig großer Rewe, richtig schön gemacht und da hat er auch ein bisschen Platz für mich gefunden.
Muss man das dazu sagen, Stani, der ehemalige St. Pauli-Spieler Holger Stanislawski, in Hamburg eine Legende, ist hier mittlerweile relativ großer Lebensmitteleinzelhändler, hat eine große Märkte hier und da hast du dann sozusagen den kurzen Draht genutzt und gesagt, Mensch, irgendwie Stani, hast du einen Platz für mich?
Ja, wir kannten uns so ein bisschen, als er noch Trainer war, haben uns dann ab und zu mal gesehen und ich fand ihn einfach als Typ sensationell. Schade, dass er diesen Job bis jetzt noch nicht weiter ausgeführt hat. Habe ihn aber gesagt, dass er sich wieder darauf konzentrieren soll, einfach weil er ein guter Typ ist und weil er auch ein guter Trainer, denke ich, war. Und er hat gesagt, schauen wir mal. Ich weiß natürlich, dass er jetzt jede Menge zu tun hat mit den ganzen Geschäften, die er hat. Aber hat mich natürlich gefreut, dass er da auch gesagt hat, in Hamburg macht das. Und da war ich vor 2 oder 3 Wochen war ich bei ihm dann mal zu Gast und mich ein bisschen mit ihm unterhalten.
Aha. Guter Typ. Und dann war doch so eine Aktion, dass dann sofort irgendwie auch sozusagen Leute in den Laden kamen? Also warst du da sozusagen öffentlich da oder war das mehr so hinter den Kulissen?
War mehr hinter den Kulissen. Also war vorher dann noch unterwegs und dann haben wir gesagt, komm, fahren wir bei Stani mal vorbei. Und der war dann auch da und dann hat man sich ein bisschen unterhalten.
Und sag mal, nutzt denn du sonst sozusagen auch dein Netzwerk, also dass deine Mannschaftskollegen jetzt auch irgendwie motiviert, dass irgendwie die Kollege Hummels und sonst wer auch mal irgendwie so ein Ding in die Kamera hält oder so?
Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der gerne offen auf die Leute zugeht und sagt, hey, poste mal bitte für mich. Es bin einfach nicht ich, sondern wenn, dann sollen die Jungs das selber frei entscheiden können. Natürlich werden die Jungs schöne Pakete bekommen, wo ein paar Flaschen drin sind und ein paar Accessoires drin sind. Aber am Ende ist es denen einfach überlassen, weil da bin ich einfach nicht so vom Typ her, muss ich sagen, der da so offen hinzugeht und dann sagt, hey, poste jetzt mal, weil ich brauche die Unterstützung. Wäre natürlich schön, also falls das jemand hört von den Jungs, sehr, sehr gerne.
Guckst du dir eigentlich selber diese Höhle der Löwen schon manchmal an? Weil ich meine, das ist ja auch ein Produkt, das man tendenziell auch bei so einer Show pushen könnte. Und die ganzen anderen Food-Firmen, von denen ich gerade sprach, die haben ja auch teilweise da im Fernsehen gepitcht, irgendwie vor dann Ralf Dümmel und Georg Kofler und wie sie alle heißen. Schaust du dir sowas als Zuschauer zumindest mal an?
Ich muss sagen, ich gucke ganz, ganz, ganz wenig Fernsehen.
Okay. Gibt's
ja
gar nicht.
Ja, ich muss sagen, der Fernseher ist eigentlich immer aus. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt noch einen haben. Aber irgendwie, ich gucke fast kein Fernsehen mehr. Aber natürlich hat man das mitbekommen mit Höhle der Löwen und mit den ganzen Startups, Unternehmen, die da gezeigt werden, sind, glaube ich, ein paar coole Leute dabei und ein paar coole Ideen. Aber ob das jetzt was für uns ist, weiß ich nicht. Müssen wir einfach mal gucken, wie es läuft und in welche Richtung es einfach in den nächsten Wochen und Monaten gehen wird.
sagen wir mal, weil du so wenig Fernsehen guckst, bin ich auch ganz kurzer Einschub, auch überrascht, auch kein Fußball. Ich meine, du bist doch, also, sagen wir mal, hätte ich jetzt gedacht, irgendwie, dass du dann bei den Samstagsspielen die Sonntagsspiele guckst oder irgendwie Champions League-Spiele guckst, wenn du gerade selber nicht spielst oder so?
Sag mir meine Tochter aber was anderes.
okay, aber die schläft dann auch um 9, wenn die Champions League losgeht.
Ja gut, das ist ja Dienstag, Mittwoch, also das wäre auf jeden Fall möglich, aber meistens mache ich da ein bisschen Regeneration oder verbringe einfach ein bisschen Zeit mit meiner Frau. Aber natürlich schaue ich ab und zu mal, also wenn jetzt City gegen United spielt, dann schaut man sich das natürlich schon an, auf jeden Fall.
Okay, aber nicht jetzt irgendwie kein übermäßiger Fußballkonsum eigentlich, außer dem eigenen.
Ja, also ich muss sagen, in letzter Zeit ist es wirklich weniger geworden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, warum. Also klar, familiär auf jeden Fall, einfach weil man sowieso ja so viel unterwegs ist. Jede Woche mindestens 3-4 Tage unterwegs ist. Und dann möchte man dann doch, wenn man zu Hause ist, die Zeit mit der Familie verbringen. Und dann stehen halt noch andere Sachen an. Von daher kommt das ein bisschen kürzer momentan, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht schlimm, weil man jeden Tag eigentlich mit dem Fußball verbunden ist und man macht sich jeden Tag Gedanken darum. Von daher tut das auch mal ganz gut, wenn man ein bisschen Zeit hat, an andere Sachen zu denken.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes.
Zurück zum Podcast. Sag mal, wie viel muss man sich denn vorstellen, kostet es, so eine Firma aufzubauen? Also so ein Startup, irgendwie normalerweise redet man da schon von Millionensummen, die man investieren muss, um überhaupt mal so eine Flasche an den Start zu kriegen und auch erstmal die ersten Produkte zu haben. Also was muss man in die Hand nehmen? Kannst du da eine Größenordnung geben? Also jetzt sicherlich wirst du wahrscheinlich jetzt nicht keinen genauen Betrag sagen wollen, aber so Größenordnung, ein paar Millionen wird es schon kosten, ne?
Nee, gar nicht so viel. Nee? Kommt natürlich schon drauf an, welches Team du hast und natürlich willst du in gute Qualität investieren und in ein gutes Produkt investieren, aber so richtiger großer Millionenbetrag kommt da jetzt nicht zustande, einfach weil wir wirklich penibel gearbeitet haben und uns auch Zeit gelassen haben und nicht einfach das Erstbeste genommen haben, sondern einfach darauf geachtet haben, dass dann dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis wir draußen sind. Ist natürlich schade, weil man immer denkt, okay, wenn man damit anfängt, dann möchte man auch so schnell wie möglich draußen sein und den Leuten das präsentieren. Aber wir haben uns einfach ein bisschen extra, ein bisschen mehr Zeit gelassen, einfach mit dem Hinblick auch, dass es nicht nur einmalige Aktion ist, sondern dass es einfach eine Zukunft hat und dass man mit diesem Produkt und mit dieser Marke einfach arbeiten kann. Von daher war es jetzt war natürlich teuer, also brauchen wir nicht drüber reden, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Okay. Aber es gibt bislang keinerlei Profi-Investoren, also keine sozusagen jetzt irgendwie, also nicht Venture Capital oder ne, du kennst es ja auch, Wagniskapitalgeber irgendeiner Form, sondern es ist, du hast am Ende diese Summe, um die es da geht, selber finanziert und das Team hat sozusagen gearbeitet und du hast das Geld reingegeben.
Genau, ja. Also das wird es auch jetzt in Zukunft auch nicht geben, also weil das ist so meine Herzensangelegenheit, mein Traum auch, den ich angefangen habe und weiterführen möchte. Und ja.
Das heißt, du suchst auch jetzt keine Geldgeber. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, passt ja gerade die Zeit, Getränke kann man irgendwie groß machen, kann man demnächst vielleicht an Coca-Cola verkaufen oder irgendwie sowas. Und Marco Reus hat irgendwie ordentlich Reichweite, gehe ich jetzt mit rein, würde ich gerne mit investieren. Also du suchst auch keine Co-Investoren.
Nee, bis jetzt steht das nicht, ehrlich gesagt, nicht zur Debatte. Wahrscheinlich kommen die meisten dann eh erst, wenn es richtig gut läuft.
Ja.
Weil sie da denken, okay, da kann man auf jeden Fall investieren. Aber nee, wir haben das Team ja extra so aufgebaut, dass, ja, dass es nicht vonnöten ist. Und das ist auch jetzt nicht der Plan für die Zukunft.
Hat dich das irgendwie inspiriert zu sehen, dass es in den USA sowas regelmäßig gibt? Ich meine, da gibt es ja, also nicht, ich weiß von einigen großen Stars in den USA, die in so Whisky- oder Gin-Firmen mit aufgebaut haben, teilweise dann für Milliarden so absurde Summen verkauft haben. Auch Sportler, die gerade im Getränkebereich auch, glaube ich, einiges machen. Gab es da irgendwie eine Inspiration oder ist dir das sozusagen eigentlich gar nicht so, also war das für dich gar nicht so richtig klar?
Nee, ehrlich gesagt habe ich jetzt da mir jetzt nicht irgendwas abgeschaut, aber man bekommt natürlich einiges mit, so wie es gerade gesagt mit Whisky und in anderen Bereichen. In Whisky konnte ich jetzt nicht investieren, einfach weil ich dafür jetzt wenig oder beziehungsweise wenig gut Werbung machen konnte oder könnte, wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Von daher ist es das Repeat Vitaminwasser geworden. Und ja, aber man kommt das natürlich in Amerika mit, da ist natürlich brutal da drüben, ne? Also welche Möglichkeiten du dort hast, da leben natürlich mehr Menschen, von daher hast du die, oder ist die Wahrscheinlichkeit auch noch höher, dass das noch besser läuft, und in Amerika, glaube ich, werden die Leute auch einfach ein bisschen mehr gefeiert als in Deutschland.
Also gerade als Sportler, ne, da wird dir vielleicht noch mehr abgekauft, noch vielleicht ein bisschen unkritischer oder sowas. Aber ist es denn nicht so gewesen in den letzten Jahren, dass schon auch andere Konzepte dir vorgestellt wurden? Also ich meine, du bist jetzt ja schon seit, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren oder noch länger sozusagen in der deutschen Wahrnehmung, und da hast du ja auch irgendwie immer schon seit der Zeit relativ gute Gehälter für einen normalen Menschen. Da werden dir doch schon vorab irgendwelche anderen Investments vorgestellt worden sein, nach dem Motto, hier ist ein Startup da, könntest du dabei sein, hier gibt es irgendwie eine neue Website. Ich meine, das ist ja in der Bundesliga, weiß ich nicht, schon seit Jahren so, dass ab und zu mal die Stars auch so Investments machen.
Ja, natürlich gab es das auch in der Vergangenheit, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, geiles Projekt. Klar hat sich das immer gut angehört, aber ich bin halt immer schon Fan davon. Ich wollte halt irgendwas Eigenes machen, wollte meinen eigenen Finger im Spiel haben, wollte einfach selber entscheiden, in welche Richtung es geht. Und wenn du so dich irgendwo einkaufst, dann ist es so, ja, lass die anderen mal dafür arbeiten. Und ich bin dann doch schon so, dass ich das gerne auch selber unter meine Fittiche habe und einfach gerne die Entscheidung auch selber mittreffe. Mit den anderen zusammen. Und ja, bin sehr, sehr froh, dass es so ist, wie es jetzt ist.
Ist denn bei dir generell so deine sozusagen wirtschaftliche Planung auch viel so Bauchgefühl? Ich meine, du hast jetzt ja eine Karriere gemacht, die mit deinen Fähigkeiten hätte man auch andere Karrieren wahrscheinlich auswählen können. Also du hättest ja wahrscheinlich immer die Chance gehabt, zum Beispiel in eine andere Liga zu wechseln, mal ins Ausland zu gehen. Aber man hat das Gefühl, bei dir ist es auch so ein bisschen Bauchgefühl oder so der Wunsch, das nicht zu machen, oder ärgerst du dich im Nachhinein oder sagst du, nee, die Chance hat es doch nicht gegeben, da täuscht du dich. Also wie bist du da, wer berät dich da, wie machst du das?
Ja, die Chance hat es schon gegeben, also in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, vor allem so Mitte 20, bist halt noch auch sehr, sehr jung und da gab es schon noch die Möglichkeit, was anderes zu machen, aber mir war es einfach immer wichtig, meine Familie um mich herum zu haben, ein gutes Umfeld um mich herum zu haben, und dann brauche ich einfach keine Veränderung. Also klar wird's oder gab es auch schon mal Momente, wo ich vielleicht gedacht habe, ey, wäre eigentlich geil gewesen, wenn du vielleicht noch was anderes gemacht hättest. Aber andererseits habe ich mich einfach so wohl gefühlt und brauchte einfach nichts Neues, weil ich habe hier auch genug zu tun, muss vieles leiten, habe eine Verantwortung und bin da auch erstmal in den letzten Jahren auch da erstmal reingewachsen. Bin jetzt, glaube ich, seit dem dritten oder vierten Jahr Kapitän. Das geht alles auch nicht von heute auf morgen. Von daher gibt es immer jeden Tag neue Dinge, die du bewältigen musst. Und bin einfach froh, dass die Karriere so gelaufen ist, weil sie hätte auch anders laufen können. Von daher bin ich auch stolz darauf.
Aber ist denn dir so eine, in den letzten Jahren Bundesliga so eine Veränderung aufgefallen, dass eigentlich jetzt jeder Star, mit dem du spielst, außer dir selber nach irgendeiner gewissen Zeit entweder nach England oder nach Spanien geht. Das war ja irgendwie so früher nicht so. Also ich meine, als du, weiß nicht, irgendwie 15, 16 warst, da war da irgendwie Bayern München das Endziel, so gefühlt. Und jetzt ist aber so, okay, eigentlich kommen alle durch Dortmund und dann gehen sie nach Spanien oder nach England. Also fühlt sich das also noch mal schlimmer an als vor ein paar Jahren eigentlich?
Ja, generell ist immer schwierig, für andere zu sprechen, aber man kann schon sagen, dass es natürlich für die deutschen Vereine, für die deutsche Liga natürlich immer sehr, sehr schwierig ist, einfach weil sie natürlich weniger Geld haben als in England oder zum Teil auch in Spanien. Dass es einfach schwierig ist, die absoluten Top-Spieler nach Deutschland zu holen. Weil es in Deutschland einfach dann zu wenige Vereine gibt, natürlich, die finanziell einfach diese Möglichkeiten haben. Ist sogar keine Frage. Und die Spieler wollen natürlich Titel gewinnen und wollen natürlich auch Geld verdienen. Darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Und ich sehe es auch immer in Dortmund, es ist immer brutal schade zu sehen, dass wir unglaublich gute Spieler verpflichten, junge Spieler. Sie haben halt den Traum, leider gerne woanders spielen zu wollen, nach 2, 3, 4 Jahren vielleicht, und sich dort einfach weiterzuentwickeln, weil man immer das Gefühl hat, okay, jetzt könnte man eine Mannschaft aufbauen, und dann in 1, 2 Jahren zerbricht die Mannschaft wieder, weil 2, 3 gute Spieler einfach gehen. Und wenn man einfach guckt, welche Spieler wir wirklich in den letzten Jahren einfach hatten, damit würden wir, glaube ich, wenn die so zusammengeblieben wären, würden wir, glaube ich, einiges rasieren in Europa.
Absolut.
Und aber es ist einfach das Fußballgeschäft. Jeder hat so seine eigenen Ziele, die er verfolgt, seine eigenen Vorstellungen. Und da kann eigentlich nur jeder für sich selber wirklich entscheiden. Aber generell für die deutsche Liga wäre es natürlich schöner, wenn mehrere Verpflichtungen kommen würden, wie jetzt bei Bayern, Mané zum Beispiel. Das weckt natürlich für die Leute sehr viele Begehrlichkeiten und macht die Liga natürlich deutlich interessanter. Aber generell finde ich jetzt trotzdem, dass wir eine gute Liga haben, also weil wir gute Spieler haben, weil wir auch gute Vereine haben. Wir haben unfassbare Fans in der Bundesliga, das kann man, glaube ich, sagen. Und das ist auch sehr, sehr viel wert.
Mhm. Sag mal, ganz kurze Fanfrage von mir. Ich bin als Fußballfan, muss ich mal kurz hier den Exkurs. Von all den Leuten, denen du in den letzten Jahren zusammengespielt hast, wer waren so die 1, 2, wo das waren einfach wirklich die aller krassesten Zocker?
Boah, echt schwierig, ey. Aber ich muss sagen, wo ich damals nach Dortmund gekommen bin, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, war Mario. Götze war, glaube ich, das Ausnahme, wirklich Talent. Der war unfassbar damals. Das war wirklich unglaublich. Das hat, glaube ich, jeder gesagt, mit dem ich gesprochen habe und der ihn auch in diesen Jahren dann spielen sehen hat. Ansonsten hatten wir jetzt bei Dortmund unfassbar viele gute Spieler. Jadon Sancho ist ein unfassbar guter Spieler, weil er einfach gepaart mit dem Dribbling ein unfassbar gutes Timing hat, auch was ein Zuspiel betrifft, dieses Momentum einfach hat. Ousmane Dembélé, genauso, in der Minimal genannt, der Mann ohne Hüfte, weil er sich so schnell drehen kann. Erling, damals Ilkay. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein paar vergessen, aber das sind so, glaube ich, die am eindrucksvollsten, sage ich mal, ihre Visitenkarte hinterlassen haben.
Und aber sag mal, wenn du gerade sagst, du würdest selber ab und zu mal Fußball gucken, also nicht oft, aber wenn, dann guckst du, dann hast du gerade gesagt, dann guckst du irgendwie United gegen City. Also das heißt, du guckst dann auch, wenn du selber guckst, eher Premier League als Bundesliga?
Ehrlich gesagt, ja.
Mhm. Weil besserer Sport ist oder weil es einfach noch krasser ist?
Nee, irgendwie, ich weiß nicht, Bundesliga kennst du halt aus dem FF, ne? Und natürlich kennst du auch ein bisschen die Premier League, aber ich halt schon ein besonderes Spiel, wenn City gegen United spielt. Treffen einfach zwei geile Mannschaften gegenüber mit geilen Spielern. Und in Bundesliga weiß natürlich so ein bisschen, also ist schwierig zu erklären, aber ich gucke dann schon lieber dann Premier League oder La Liga, wenn Barca gegen Real spielt.
Sag mal, jetzt zurück zu den wirtschaftlichen Fragen. Verfolgst du so den Kurs der Bundesliga? Also ich meine, wenn du das so sagst, dann ist dir ja auch klar, dass es für die Bundesliga als solche, als Plattform jetzt nicht super, dass irgendwie die anderen Plattformen, die anderen Ligen mehr Kohle haben oder die Vereine dort alle mehr Kohle haben, guckst du dir dann schon an, zum Beispiel, was macht jetzt irgendwie Donata Hopfen? Das ist ja die neue DFL-Chefin, hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass die jetzt da gibt, oder nimmst du sowas wahr? Beobachtest du ein bisschen so, wie die da jetzt agieren, die ganzen Diskussionen darüber, ob man vielleicht Playoffs einführen sollte in der Bundesliga, sowas, verfolgst du sowas?
Teils, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt alle zwei Tage drauf gucke, okay, was gibt's für Neuigkeiten? Es gab ja damals nochmal die Idee mit dieser Super League. Dann gibt's jetzt das mit den Playoffs. Ich bin eigentlich immer schon Fan davon, so ist irgendwie jeder aufgewachsen, dass es so bleiben soll, wie es ist. Und wenn am Ende die Mannschaft nach 34 Spieltagen oben steht, dann hat sie es auch verdient, Meister zu sein. Und es ist immer ein bisschen schwierig. Man will den Leuten natürlich immer ein bisschen was Neues bringen, weil jeder lechzt immer so ein bisschen nach etwas Neuem und es muss sich was verändern. In manchen Bereichen vielleicht okay, aber ich bin eigentlich schon der Fan davon, einfach das vieles so zu lassen, wie es ist. Aber natürlich gibt es wie in der Welt generell einfach Veränderungen, die wir nicht entscheiden können. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo einfach andere Leute mehr Macht haben. Aber trotzdem, glaube ich, sollte man auch die Vereine und die Spieler auch mit einbeziehen, mit in den Entscheidungen.
Aber nervt es dich auch ein bisschen? Ich meine, vor 15 Jahren, da gab es ja zumindest noch ein paar verschiedene deutsche Meister. Jetzt ist es ja mit Bayern wirklich krass, dass sie eigentlich jedes Jahr gewinnen. Ist es für dich nicht auch so ein bisschen, dass du denkst, okay, das nervt einfach, dass man so gut ist, aber trotzdem eigentlich keine Chance hat, weil die anderen haben einfach noch mehr Kohle? Und können sich jedes Jahr, klar, die machen auch gute Arbeit, aber es ist ja schon auch das Budget ist ja schon noch viel größer.
Ja, natürlich nervt. Also wir hätten gerne auch einen anderen deutschen Meister an unserer Stelle natürlich. Aber ja, ich meine, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie oft die jetzt hintereinander Meister geworden sind, 10, 11 Jahre, dann ist es auch nicht geschenkt. Hat natürlich was mit der finanziellen Situation zu tun. Aber trotzdem hat es auch was mit Leistung zu tun. Und da haben sie einfach in den letzten Jahren einfach bessere Arbeit geleistet. Und wir kommen einfach zurzeit nicht daran, konsequent zu sein und diese Konstanz einfach zu haben. Ich glaube, du brauchst einfach als Borussia Dortmund wirklich 34 Spieltage am Maximum. Und da brauchst du auch viel Glück in vielen Spielen, um dann wirklich am Ende deutscher Meister zu sein, weil Bayern einfach diese Konstanz hat. Und wenn sie mal nicht haben, dann musst du halt da sein. Und wenn du halt nicht da bist, dann wird es halt schwierig. Und es ist nicht immer ganz einfach, so wie die Leute manchmal vielleicht denken, wenn Bayern schwächelt, dann musst du da sein. Hört sich immer leichter an, wie es ist. Und wir arbeiten wirklich sehr, sehr hart daran, auch mental, weil es auch mental einfach wichtig ist, dass du in den entscheidenden Situationen da bist. Es ist so in vielen Bereichen einfach ein Prozess und wir müssen einfach weiter dran glauben, müssen halt einfach mehr machen, als wie wir jetzt tun.
Ist, sagen wir mal, für dich auch so am Ende Führungsverantwortung. Es hat ja irgendwie, ist ja die Nähe zwischen Sport und Business gar nicht so weit voneinander entfernt. Da hast du gerade so gesagt, dass du das auch erstmal lernen musstest, so in so eine Führungsverantwortung reinzukommen, Kapitän zu sein, jetzt sozusagen das Gesicht zu sein, auch irgendwie so eine Hierarchie anzuführen. Was war so für dich so die, also ich meine, in der Businesswelt ist es ja auch so, du fängst irgendwie normal an und auf einmal bist du dann irgendwie Chef, hast eine Abteilung. Was waren so für dich so die ein, zwei Sachen, die für dich so am entscheidendsten waren, weil du merkst, okay, jetzt muss ich mich so verhalten, das ist jetzt ziemlich neu für mich, also als Anführer sozusagen?
Ich muss sagen, ich habe mich jetzt eigentlich nicht groß verändert, sondern bin einfach wirklich so geblieben, wie ich bin. Und bei manchen natürlich hast du einen anderen Aufgabenbereich, wenn du Kapitän bist, wenn du eine Mannschaft führen musst, wenn du Gespräche führen musst, die sind dann manchmal auch ein bisschen härter. Da musst du dann einfach ein bisschen, von außen gucken, okay, wie ist die Stimmung, wer braucht vielleicht mal ein Vier-Augen-Gespräch, wer muss vielleicht ein bisschen härter rangenommen werden. Das ist dann einfach so ein bisschen Gefühlssache und das lernt man einfach in den Monaten oder in den Jahren einfach kennen. Man ist natürlich immer in der Verantwortung, weil man immer der Erste ist, der dazu Stellung beziehen muss, zum Beispiel nach einem Spiel, wenn du verloren hast. Aber das sind Sachen einfach, die gehören einfach dazu und die lernt man dann Woche für Woche neu kennen. Und es gab jetzt aber jetzt nicht so den krassen Einschnitt, sage ich mal, wo ich gesagt habe, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. War schon bewusst, du bist ein Kapitän vom sehr, sehr großen Verein und da hast du auch Verantwortung. Und da ist man dann auf jeden Fall auch stolz, dass man die Mannschaft aufs Feld führen darf.
Verfolgst du sozusagen denn die Diskussion um die Nationalmannschaft irgendwie auch relativ eng? Ich meine, da gab es ja vor kurzem diese große Debatte auch so in der Wirtschaftswelt oder Marketingwelt, dass das irgendwie die Mannschaft hieß und dann jetzt heißt es nicht mehr so. Ist das was man wahrnimmt als Spieler, so sozusagen die ganzen Marketing-Thematiken drumherum?
Ja, natürlich bekommt man das mit, ist ja ganz klar. Ist immer wirklich ein schmaler Grat. Ich meine, vor ein paar Jahren, 2014, waren wir auch die Mannschaft und da hat es halt irgendwie keinen gestört. Und jetzt hatten wir 2018 kein gutes Turnier. 2020 war jetzt auch kein überragendes Turnier, weil wir natürlich ein anderes Ziel hatten. Aber dann lächelt es natürlich so ein bisschen die Leute so ein bisschen danach, okay, was kann man verändern, was stört ihn, was stört die Leute? Jetzt ist es weg, glaube ich, ne? Also die Mannschaft gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber für uns Spieler ist jetzt wirklich nicht wichtig, wie wir betitelt werden, sondern wir sind trotzdem eine Mannschaft und ob es jetzt die Mannschaft heißt oder ganz normal die Nationalmannschaft, das ist ehrlich gesagt für uns zweitrangig.
Von so Leadership-Personen gibt es ja im Fußballumfeld einige. Also ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was man sozusagen sich so aktiv reinziehen kann als Training oder so. Aber ich meine, du hast ja auch mit irgendwie den Krassen zu tun. Also sei es nun Vereinschefs oder Trainer oder Mitspielern. Gibt es denn da irgendwelche so Führungspersönlichkeiten, wo du sagst, okay, super beeindruckend oder da habe ich mir viel abgucken können, weil halt Leute das besonders gut können irgendwie im Umfeld? Ich meine, wie gesagt, da gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, denen du begegnet bist.
Ja, natürlich saugt man so ein bisschen was auf und guckt so, okay, in welchen Momenten vielleicht, wie verhalten sie sich und wie ist ihre Ansprache. Aber ich bin schon immer ein Freund davon, natürlich Dinge zu beobachten, aber sie selber so umzusetzen, wie du es gerade fühlst. Weil nur so, glaube ich, kannst du dich weiterentwickeln. Wenn du vieles kopierst, dann sprichst nicht du im direkten Sinne, sondern eine andere Person.
Ich hätte jetzt getippt, dass du wahrscheinlich irgendwie Klopp erwähnst, weil der muss ja nach allem, was man so hört, der krasseste Führungs- und sozusagen Leadership-Typ sein, den es überhaupt so gibt.
Ja, der war brutal, muss ich wirklich sagen. Also das allererste Mal, wo ich den kennengelernt habe, war Geschäftsstelle Dortmund. Absolut ein Baum, stand vor dir, eine Aura, die man wirklich nicht beschreiben kann. Er ist natürlich schon groß und hat, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen an Gewicht zugelegt. nein, Spaß. Es war schon geil, ihn zu treffen, einfach weil, ja, er hat einfach so eine gewisse Aura. Du fühlst dich einfach direkt so in den Bann gezogen und ich würde jetzt nicht sagen, traust dich nichts zu sagen, aber du hörst einfach gebannt zu und stehst auf jeden Fall anders da, als vielleicht, wenn andere Trainer sprechen. Und das war schon sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ich hatte ihn wirklich viele Jahre. Und er war wirklich ein herausragender Trainer, der auch mal sehr, sehr sauer werden kann.
Aber war das bei dem, oder auch weil man schon wusste, der ist sehr erfolgreich? Oder war das einfach aus sich selbst heraus, also unabhängig von den Erfolgen? Mittlerweile ist er ja so groß als Person, dass man sagt, okay, der Typ hat eh recht, weil er einfach die Erfolge das ja auch irgendwie illustrieren. Aber damals war das ja noch gar nicht so viele Erfolge eigentlich.
Nee, damals fing das ja erst an. Ich bin ja 2012 gewechselt. Und da wurden sie dann, ich glaube, zweite Mal hintereinander Meister und einmal Pokalsieger und hast Double geholt in dem Jahr dann. Aber er war in der Wahrnehmung noch nicht so der Jürgen Klopp, glaube ich, der heute vielleicht ist. Und dann hat er sich einfach weiterentwickelt, aber ist sich, glaube ich, auch einfach treu geblieben. Ich glaube, er hat sich einfach kaum verändert, hat immer noch die gleichen Gesichtszüge beim Spiel, wie er das vor 10 Jahren hatte. Und ich glaube, das mögen einfach die Menschen. Und dazu kommt noch, dass er ein überragender Trainer geworden ist, dass er sich da auch weiterentwickelt hat. Und ich meine, was er da damals bei uns aufgebaut hat, hat er bei Liverpool aufgebaut und jetzt über Jahren immer an der Spitze, in den letzten Jahren, glaube ich, immer Champions League-Finale gewesen. Von daher spricht die Arbeit und der Erfolg für sich.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Was ist denn da so das eine Thema? Du hast gemeint, der ist halt sozusagen so ein massiver Typ, den man sofort irgendwie der einen Band ziehen kann. Aber gibt es noch irgendwie so irgendwelche Sachen, die man vielleicht sich abgucken kann? Also ist der besonders empathisch, hat so ein gutes Gefühl für die Leute, ist der lustig, hat der oder ist der Humor? Oder ich meine, das ist der ja alles. Insofern, was ist sozusagen das Entscheidende? Ja. Was bei dir so, oder hat er einfach, also einen Plan vom Fußball haben ja auch viele, aber er hat das Gefühl, es müsste auch andere Leute geben, die jetzt sozusagen, sagen wir mal, einen Pressing gut erklären können. Das ist jetzt ja auch nicht sein einziger Skill.
Ich glaube, dass er unheimlich gut mit Menschen einfach umgehen kann. Also er kann dir im Training, kann er dich übertrieben gesagt beleidigen und kann dir auch auf den Sack gehen und schreit dich an. Aber nach dem Training kommt er zu dir hin und nimmt dich in den Arm und fragt, ob alles okay ist und wie geht's Familie. Und es ist so ein Mix einfach. Und da fühlst du dich einfach gut aufgestellt, du fühlst dich wichtig, du hast die Unterstützung vom Trainer und das ist einfach ein gutes Gefühl. Und wie das schon viele, viele, glaube ich, Spieler gesagt haben, für den Trainer gehst du schon gerne durchs Feuer einfach weil er ja mit so einer Emotionalität auch dabei ist.
Ist eigentlich, um nochmal so ein bisschen so Business-Themen zu machen, bei euch in der Kabine jetzt investieren von irgendwie Geld irgendwie ein Thema, worüber man sich austauscht? Ich meine, es ist ja irgendwie öffentlich bekannt, dass ihr alle gut verdient. Und jetzt machst du sozusagen jetzt ein eigenes Unternehmen. Aber sagen wir mal so, das Thema, weiß ich nicht, Krypto, Bitcoin, habt ihr in den letzten Jahren darüber gesprochen? Gibt es da wie einen Austausch, wo der eine sagt, ey, ich habe da was oder ich habe dort was oder Aktien vielleicht sogar, dass irgendwie jemand sagt, ich habe hier da rein investiert oder irgendwelche anderen Startup-Ideen oder ist das so, redet man da nicht drüber in der Kabine?
Doch. Klar hast du deine Leute auch, mit denen du darüber redest. Und ich glaube auch, dass viele auch schon im Hintergrund auch etwas machen, einfach weil sie sehen, weil der Markt oder die Möglichkeiten sind einfach so groß heutzutage, in verschiedene Sachen zu investieren oder selber auf den Markt zu bringen. Und deshalb sprechen wir natürlich bei uns auch darüber, also über Aktien kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus. Bis gar nicht. Wir hatten letztes Jahr, wo Marvin Hitz, glaube ich, noch bei uns war, der kannte sich richtig gut damit aus und hat man sich da ein bisschen erklären lassen. Ich glaube, dass jeder einfach so ein bisschen selber guckt, okay, wo fühlt er sich wohl, wo möchte er vielleicht investieren. Das ist aber, glaube ich, dem dann wirklich frei überlassen, einfach weil du so viele Möglichkeiten auch hast.
Und was machst du so? Machst du dann irgendwie Immobilien? Kaufst du dir irgendwie hier ein paar Wohnungen in Dortmund oder was treibst du so? Also ich meine, du musst das ja irgendwie anlegen, logischerweise. Oder musst du auch nicht, du kannst auf dem Konto liegen lassen.
Nee, klar. Natürlich habe ich investiert auch in viele Immobilien, einfach weil es ja gut angelegtes Geld ist. Steine sind immer gut, würde ich sagen. Von daher kann man da, glaube ich, nichts falsch machen. Besser als es, glaube ich, auf dem Konto zu haben.
Und sag mal, Borussia Dortmund-Aktie, bist du auch, sag mal, Shareholder deines eigenen Vereins? Ich meine, du kannst ja auch, Borussia Dortmund ist ja auch börsennotiert. Könntest ja auch sagen, okay, dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl, ich kaufe mal ein paar Aktien.
Ja, aber habe ich bis jetzt nicht gemacht, da fühle ich mich einfach nicht wohl damit. Also ist ja bei uns sowieso generell so ein bisschen mit Investieren in Geld, Wettbewerbsverzerrung und all so ein Thema, da werden wir auch vor der Saison immer so ein bisschen gebrieft. Nee, da lasse ich lieber die Finger davon, weil heutzutage geht alles so schnell und dann kommst du ins falsche Licht und da möchte ich lieber nichts mehr zu tun haben.
Okay, okay. Das heißt, dein Ding ist jetzt erstmal langfristig Repeat. Was ist denn das Ziel? Also gibt es einen Businessplan, zumindest so, wo du mal raufgeschaut hast und sagst, okay, damit kann man jetzt irgendwie in den nächsten Jahren, macht das Ding jetzt irgendwie 5 oder 10 oder 20 Millionen Umsatz oder noch mehr oder 100? Oder gibt es da irgendwie so eine Größenordnung, die euch vorschwebt, also was Umsatz anbelangt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also die Idee dahinter ist schon einfach weiterzumachen. Erstmal natürlich zu gucken, okay, wie läuft es jetzt? Wie kommt es bei den Leuten an? Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, weil es auch natürlich nicht ganz billig ist. Jetzt andere Getränke kosten vielleicht 80, 90 oder 1 Euro. Das kostet jetzt 1,79 zum Beispiel. Und das ist für die Leute natürlich in der momentanen Welt natürlich auch viel Geld. Und dann in Zukunft wird man einfach sehen. Also wir lassen uns da auch selber ein bisschen überraschen. Man muss da auch ein bisschen, sage ich mal, wie sagt man am besten, einfach gucken, wie es läuft, um dann neue Ideen einfach mit reinzubringen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, ständig weiterzumachen, neue Sorten rauszubringen, noch gesünder zu werden, Veränderungen vielleicht zu machen. Aber wir lassen uns da wirklich sehr viel Zeit.
Wie viele Flaschen trinkst du am Tag? Also jetzt mal ehrliche Aussage, wenn du jetzt wie viele von den, also sind drin, wie viel Milliliter, 500 Milliliter? Viel trinkt Marco Reus selber?
Ich trinke sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also ich trinke schon auch noch normales Wasser, das auf jeden Fall, einfach weil es auch wichtig ist. Aber ich trinke schon sehr, sehr viel. Also wir haben ja natürlich jeden Tag Training und ich habe die Jungs bei uns am Gelände auch schon ein bisschen versorgt damit. Und ich kann sagen, es geht auf jeden Fall sehr, sehr gut weg, was natürlich ein gutes Zeichen ist. Aber im Prinzip trinke ich schon sehr, sehr viele Flaschen am Tag.
Und ich meine, ich habe mich gefragt, weil es schon auch süß ist, wie klappt das? Weil ihr sagt ja auch ohne Zucker. Und da hast du mir ja schon im Vorgespräch erklärt, das ist Agavendicksaft, den ihr da reinmacht. Genau. Also es ist sozusagen natürlicher Zucker. Es ist insofern auch schon Zucker. Es hat mehr Kalorien, aber es ist irgendwie trotzdem besser, als wenn man das jetzt irgendwie in eine Cola trinkt, logischerweise.
Ja, das auf jeden Fall. Wenn man mal den Vergleich macht mit Cola, ist natürlich jetzt extrem, wie viel Zucker wirklich da drin ist. Aber wir arbeiten halt mit Agavendicksaft und das ist halt der gesündere Zucker. Und es ist halt unheimlich schwierig, ein Vitaminwasser mit Geschmack rauszubringen, wo du trotzdem den Geschmack hast, aber wenig Zucker drin hast. Und deshalb haben wir uns ja auch so viel Zeit gelassen, einfach weil wir es halt perfekt haben wollten. Und es gibt natürlich im Zuckerbereich eine gewisse Norm, wo du dann zum Beispiel auch Low Sugar bezeichnet werden kannst. Und wir sind zum Beispiel Low Sugar. Und es ist halt unheimlich schwierig und man muss da echt überlegen, okay, wo machst du halt die Grenze? Und ich glaube, von den Geschmäckern her haben wir es echt gut getroffen. Und
wer ist denn euer Wettbewerber eigentlich? Also wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, ich bislang, weiß ich nicht, trinke ich irgendwie ohnehin ein anderes Getränk dieser Art, welches könnte das sein? Also was müsst ihr jetzt quasi aus den Warenkörben der Menschen verdrängen? War das früher, weiß ich nicht, ISO-Star oder ich weiß noch, früher, da gab es immer von Boris Becker immer so, wie heißt denn das noch, was der immer getrunken hat? Also laut Werbung, meine Gatorade war es auch nicht, wie hieß denn das? Aktiv, oder wo das dann immer hieß, davon kriegt man rote Haare, weil Boris Becker da irgendwie das Testimonial war. Wie hieß denn, weißt du noch?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Da gab es auch so Sportgetränke. Also es gibt ja andere. Also was ist sozusagen der Wettbewerb?
Ich glaube jetzt zum Beispiel, dass Vitamin Well, glaube ich, auch ungefähr so in unserem Bereich geht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie teuer sie sind. Aber ich weiß zum Beispiel, dass sie mehr Zucker haben, wie wir zum Beispiel, weil die Leute natürlich danach fragen. Heutzutage ist natürlich viel alles vegan und wenig Zucker und viele andere Bereiche, wo Leute einfach drauf achten. Da haben wir natürlich auch drauf geachtet. Aber natürlich hast du in der Branche auch viele Konkurrenten und
Gatorade vielleicht? Also ist Gatorade ein Thema?
Gatorade nicht. Das ist ja schon viel, viel mehr, glaube ich, an Zucker und an anderen Sachen. Wir sind ja schon Vitaminwasser. Also das ist schon nochmal, glaube ich, ein anderer Begriff.
Sag mal, zum Schluss nochmal ein anderes Thema. Bist du eigentlich auch aktiv in dem ganzen Bereich so E-Sport, also irgendwie Gaming, Zocken? Ist es auch dafür ein Thema? Ich meine, auch, da gibt es ja mittlerweile eine eigene Community, wo auch Leute sowas im Zweifel kaufen. Es ist ja auch Sport.
Absolut, ja. Also, deshalb sage ich ja, also dieses Getränk ist ja nicht nur für Sportler, sondern auch wenn es jetzt E-Sportler sind, die sitzen aber auch zu Hause oder vor dem Bildschirm irgendwo anders und connecten sich. Natürlich hat man da auch seinen Bereich und ich glaube, dass dieser Bereich ja gerade extrem im Kommen ist. Ich glaube, in Amerika deutlich, deutlich mehr als gerade bei uns. Aber bei uns kommt gerade, glaube ich, so eine Community, wird gerade aufgebaut mit E-Sportler, mit Twitch, mit allem drum und drum, was gerade so ein bisschen aufkommt und ja.
Bist du da, also zockst du viel, bist du da Teil dessen? Also kennst du das auch aus eigener Anschauung? Also bist du sozusagen, sagen wir mal, machst du das gerne in deiner Freizeit irgendwie zu zocken oder so?
Ab und zu schon. Also jetzt weniger FIFA, sondern mehr so ein bisschen Call of Duty. Wir haben viele bei uns in der Mannschaft, die sehr, sehr gerne viel zocken und dann schließt man sich da ein bisschen auch an und ja. Heutzutage durch die ganzen Headphones und kann man da auch sehr gut in Kontakt bleiben.
Aber das heißt, FIFA bei dir gar nicht so sehr, sondern wenn, dann sagst du irgendwie Call of Duty oder sowas.
Boah, ich muss sagen, früher habe ich extrem viel FIFA auch gezockt, in meinen jüngeren Jahren. Aber jetzt ist es irgendwie ein bisschen gewandert. Und
Mit dir selber als Figur manchmal? Also hast du dann selber sozusagen auch Marco Reus gespielt?
Ja, klar, habe ich manchmal mit mir selber gespielt. Das ist ja normal. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so ist. Ich war ja selber mal auf dem FIFA-Cover, was auch sehr, sehr speziell war. Da hat man natürlich selber mit eingespielt. Aber ist auch ein bisschen so in den Hintergrund geraten und jetzt machen wir ein bisschen was anderes.
Gibt es eines Tages vielleicht den Trainer oder den Sportdirektor Reus?
Auf keinen Fall.
Ernsthaft also, nicht?
Trainerbereich im obersten, wirklich Profifußball, willst du mich nicht sehen, glaube ich. Also dafür nicht. Also der Fußball hat sich auch ein bisschen weit verändert und ist sehr, sehr viel, ich würde sagen, medial geworden. Und der Druck ist immer da, darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Aber ich bin schon gerne ein Mensch, der auch einfach gerne mal seine Ruhe hat und auch gerne zu Hause ist mit Familien und Freunden und da auch die Zeit mit den Leuten verbringt. Aber ich mache gerne mit Kindern zum Beispiel. Also ich könnte mir gerne vorstellen, Jugendtrainer einfach zu werden. Klar bist du da auch ein bisschen auch natürlich unterwegs, aber einfach so die Jungs voranzubringen, denen mit was beizubringen, hätte ich schon Bock drauf, ja.
Das ist sozusagen die Abschlussfrage. Natürlich muss ja kommen, was ist denn drin dieses Jahr? Also sozusagen Nationalmannschaft und Verein. Was glaubst du, was kann man und was könnt ihr holen?
Wie jedes Jahr sehr viel. Nein, also man wird es einfach sehen. Mannschaft national bezogen. Wie ich das schon gesagt habe, brauchst du einfach viel Stabilität. Du brauchst Konstanz einfach, vor allem in den Ergebnissen, dass du nicht immer überragend Fußball spielen kannst, glaube ich, ist normal. Aber du brauchst halt Konstanz in den Leistungen, in den Ergebnissen. Und dann wird man einfach sehen und dann wird man am Ende einfach beobachten, okay, für was hat es gereicht. Und mit der Nationalmannschaft, klar, wir haben die WM vor der Tür. Ich glaube, dass wir jetzt in der Nations League gute Leistung gezeigt haben, dass wir einen guten Kader haben. Und da ist aber auch wieder dasselbe. Du brauchst im Turnier natürlich auch Glück. Du musst da sein, wenn es drauf ankommt. Und da wird man einfach schauen.
Aber ist es für dich, also ich frage jetzt wirklich naiv, ist schon sicher, dass du mitfährst? Also es weiß ja noch keiner, aber gehst du von aus? Also aktueller Stand, ist ja, ich glaube nicht ganz, es gibt ja noch kein Aufgebot logischerweise, aber man würde jetzt damit rechnen, dass du mitfährst, ne?
Ich gehe davon aus, ja. Also wenn sich jetzt nicht irgendwie schlagartig was ändert, ich verletzt bin oder wie auch immer, gehe ich Stand jetzt davon aus. Aber da auch, wie der Bundestrainer es medial auch schon oft gesagt hat, zählt die Leistung. Und wir haben so viele gute deutsche Nationalspieler in unseren Reihen, die gute Leistung zeigen. Ja, da muss jeder
sich... Typisch bescheiden von dir, jetzt wir sprechen jetzt hier sozusagen am Montag nach dem ersten Spieltag und du hast die ersten drei Punkte ja auch signifikant geholfen zu holen. Das Tor gemacht irgendwie am Wochenende, also das heißt, ohne dein Tor wären die drei Punkte nicht da. Insofern, es läuft ja ganz gut an.
Ja, aber du wirst mich nie erleben oder hast mich auch noch nie in der Vergangenheit erlebt, dass ich mich selber lobe oder mich selber feiere. Also das bin ich einfach vom Typ her nicht und dafür bin ich einfach zu sehr einfach bescheiden geblieben, einfach weil es mir in die Wiege gelegt worden ist und einfach weil ich vom Typ einfach nicht so bin. Und deshalb ist immer die Mannschaft im Vordergrund. Und wenn die Mannschaft gut spielt und gewinnt, dann spielt es automatisch auch gut. Von daher ist immer der erste Schritt, sage ich mal, dass die Mannschaft gut funktioniert. Und dann kommst du auch selber gut davon weg.
Sag nochmal, weil ich, das ist für mich persönlich, ich habe am Wochenende, habe ich dir gerade schon im Vorgespräch erzählt, ein Buch gelesen, 500 Seiten Buch, darüber, wie drei junge Leute beobachtet wurden, 10 Jahre lang, in ihren Nachwuchsleistungszentren, wie sie Profifußballer werden wollten. Einer davon hat es dann am Ende wirklich geschafft, durch Zufall, durch Glück, also das, ne, ist halt durchgekommen, ist bei dir in der Mannschaft, der Marius Wolf. Die beiden anderen sind irgendwann einfach, haben aufgehört mit Fußballspielen oder sind irgendwelchen unterklassigen Hobbymannschaften gelandet, obwohl sie auch super hoch waren, einer davon war sogar Junior-Nationalspieler, aber ist dann nicht weitergekommen. Ist es, sagen wir mal, für dich immer also klar gewesen, warst du so überragend, also in dem Buch kann man auch lesen, dass bei manchen Leuten war es immer klar, Timo Werner muss immer so stark gewesen sein, das wussten alle schon, der war überragend. Wenn man deine Karriere anguckt, dann habe ich mich gefragt, war das auch so, dass du zwischenzeitlich dachtest, okay, Profifußball, das wird gar nichts mehr oder war das immer schon klar?
Nee, es war nicht mal klar. Also es gab auch mal Phasen, zum Beispiel wenn du denkst, okay, du bist im Jugendverein bei Borussia Dortmund, dann ist natürlich schon der Andrang danach, dort auch seine Karriere anzufangen, im Profibereich natürlich sehr groß. Und meistens ist es aber wirklich so, dass wenn du vielleicht einen Zwischenschritt machst, klingt vielleicht für Außenstehende einen Schritt zurück, aber ist für dich, für die Entwicklung einfach ein Schritt nach vorne, weil du halt spielst. Also ich würde jedem jungen Spieler immer raten, okay, wechsel halt zum Verein, wo du halt auf jeden Fall spielst, wo du dich weiterentwickeln kannst, einfach wo du natürlich ein Niveau hast, wo dich auch andere auf dem Radar haben. Aber es muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig bei Borussia Dortmund sein oder bei Bayern München in der Jugend oder bei Leverkusen in der Jugend, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, schon viele Beispiele, die es auch anderweitig geschafft haben. Und natürlich brauchst du natürlich auch viel Glück, in dem entscheidenden Moment einfach ja da zu sein, gesichtet zu werden und jemand einfach einen Förderer zu haben, der sagt, okay, den Jungen will ich, den Jungen entwickle ich weiter. Ja, aber ich würde auf jeden Fall jungen Spieler immer raten, immer zu spielen.
Und was war für dich sozusagen der oder gab es so einen Moment, wo du sagtest, okay, wenn der Typ mich nicht gesehen hätte oder wenn ich da nicht gespielt hätte oder das war sozusagen der Schlüssel von sozusagen mit Fußball fast aufhören und Amateurfußballer zu werden, zu jetzt bist du quasi nationaler oder europäischer Superstar? Also gab es so einen Moment, wo du sagst, okay, das hat alles geändert, also da habe ich einfach Sahne gehabt?
War schwierig zu sagen. Ich habe ja damals B1, bin ich ja im Halbjahr dann zu Aalen gewechselt und war natürlich im ersten Moment für mich auch so, oh Gott, von Borussia Dortmund weg und wären eigentlich noch 2-3 Jahre gewesen zum Profibereich. Aber der Schritt war halt für mich Gold wert, weil ich bei Dortmund auch nicht gespielt habe oder nicht so viel gespielt habe. Und es war einfach für meine Entwicklung einfach super, weil ich bei Aalen dann auf meiner Position spielen konnte, wo ich mich sehe, weil wir dann A-Jugend Bundesliga gespielt haben und danach war Aalen halt zweite Liga. Und dann bin ich halt eigentlich quasi direkt hochgegangen nach dem A-Jugendjahr. Und das war halt für meine Entwicklung war es halt wirklich top. Und ich hatte damals mit Christian Wück war Trainer, der stand halt sowieso gerne auf junge Spieler, auf Entwicklungsspieler und hatte natürlich da das Glück, dort einfach gefördert zu werden, gleichzeitig die Härte abzubekommen von der zweiten Liga, weil es einfach was anderes ist wie die erste Liga. Und dann führt halt ein zum anderen. Dann kam das Selbstvertrauen wieder, was man ein bisschen verloren hat in der Jugend, weil man nicht viel gespielt hat. Dann ist es wichtig, dass du dich dann noch in diesen Jahren weiterentwickelst, einfach durch Spiele, durch Spielpraxis und durch Erfolge. Und dann habe ich halt ein Jahr zweite Liga gespielt und dann bin ich halt nach Gladbach gegangen, wo Max Eber mich verpflichtet hat.
Okay, also am Ende so ein bisschen diese Aalen-Situation zu haben, dass dann auch genau die damals zweite Liga gespielt haben, hätte ja auch nicht, also ist ja heute auch nicht mehr so. Also das heißt, es war irgendwie nicht klar, dass du jetzt sozusagen als der Dortmund-Kapitän und Nationalspieler rauskommen würdest. Es hätte auch einfach anders laufen können. Das kann man in diesem Buch geil nachlesen und weil ich es wirklich so, ich habe es das ganze Wochenende das durchgezogen, 500 Seiten. Und dann immer schon gedacht, okay, Montag spreche ich mit Marco Reus und Marius Wolf, der Tochter auf, der ist da durch Zufall irgendwie porträtiert worden. Und irgendwie hat er das vor 10 Jahren, haben seine Eltern das wohl für ihn entschieden, dass er der Redakteur da oder der Ronald Reng, so heißt der Autor, ein super Autor, ihn begleiten darf. Und ja, witzige Geschichte jedenfalls.
Sind ja geile Geschichten, ne? Also muss man ja sagen. Also meistens kann man ja sagen, okay, es sind Zufälle, dass so gekommen ist. Aber es sind einfach geile Geschichten für die Leute drumherum, wie sowas entsteht, was dazugehört. Einfach ja eine geile Erfahrung für einen selber auch, ne? Weil man, ich glaube, Marius hat damals auch nicht gesagt, wo er damit angefangen hat, okay, ich werde auf jeden Fall Fußballprofi. Sondern es sind auch Entwicklungen, sind auch Schritte gekommen, die nicht geplant waren, die mit Glück verbunden geworden sind und auch gleichzeitig natürlich auch mit Können, weil sonst hätte das nicht geschafft. Von daher glaube ich, kann jeder Profi seine eigene Geschichte erzählen und es kommen dann wahrscheinlich spannende Themen dann auf den Tisch.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ist heute nochmal Nachmittagstraining angesagt oder was? Gleich irgendwie
nee, heute ist frei. Heute ist Day Off.
Okay. Also vielen Dank, dass wir an deinem freien Tag hier sprechen durften. alles fürs Getränk, ja?
Ja. Alles gut, genau.
Okay, top. Ich danke dir. Viel Erfolg in den nächsten Monaten und ja, ich werde es auf jeden Fall beobachten.
Vielen Dank. Alles Gute. Bleib gesund. Ciao.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtorbahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.